Boah, Leute, es ist sau weit gefahren immer in letzter Zeit. Ganz ehrlich, ich kann nicht mehr sitzen. Ich gehe auf 40 zu und da ist so lange Sitzen eigentlich mit das Schlimmste, was man machen kann. Lass heute einfach mal nur nach Hürth fahren, bitte. Da soll es auch stabilen Streichelzoo geben. Und ein, zwei von den Tieren haben wir auch noch nicht gesehen. Auf dem Weg können wir ja noch ein bisschen quatschen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Ja, und Rafa hat uns hier so eine kleine Box fertig gemacht. Da sind lauter so kleine Futtertütchen drin. Kennt ihr die? Aber Vorsicht, die Tiere sind gierig.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Endlich ein Partner im Besenwagen, mit dem man auch richtig reinhauen kann. HelloFresh. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung davon, außer dass es meine Freundin letztens mal vorgeschlagen hat, für uns zu bestellen und ich mir es erstmal genauer angucken wollte. Was ich soweit verstanden habe, ist, dass man sich Gerichte aussucht und die dann in der Box bekommt, voll frische Zutaten und einem Rezept und das selber kocht. Andi, du bist, glaube ich, schon im HelloFresh-Game. Wie läuft das?
Genau, ich habe es mir natürlich direkt bestellt. Habe jetzt gestern meine Box bekommen und du kannst dir halt je nach Boxgröße, also es gibt verschiedene Größen, auswählen, wie viele Portionen an wie vielen Tagen pro Woche man kochen möchte. Das heißt, ich habe mir natürlich direkt die größte Box bestellt, 5 Tage die Woche, 4 Personen. Kam gestern an, ein Riesenapparat und ja, ich habe mir das natürlich auch bestellt, weil ich dachte, okay, wann hat schon mal eine Portionsangabe auf einer Verpackung gestimmt? Ich kann sagen, stimmt auf jeden Fall. Also ich habe gestern Abend reichlich gegessen, heute Mittag dasselbe Gericht nochmal und ja, war super easy. Also ich war in letzter Zeit relativ unkreativ, was Kochen anging, auch zu faul ein bisschen.
Meine erste Frage ist damit schon beantwortet, ob es das auch in deiner Portionsgröße gibt. Was hast du dir ausgesucht? Was kann ich mir so holen? Was war dein Lieblingsgericht bei deiner Bestellung?
Ich habe mir jetzt so eine vegetarische Box schicken lassen. Also da hast du vegetarische, vegane Sachen drin. Du hast dann immer eine Auswahl von Gerichten. Da kannst du dir dann einfach 5 oder 2 oder 3 oder je nachdem, wie viele du halt bestellst, aussuchen und kriegst sie dann halt zugeschickt einmal die Woche. Und ja, ich habe es jetzt nur vegetarische Sachen mir ausgesucht und habe gestern einen mediterranen Nudelsalat mit Halloumi gegessen, beziehungsweise heute auch nochmal, also gerade vor dem Podcast noch.
Klingt nice. Aber wenn ich jetzt eine Schweinshaxe wollte oder irgend sowas, dann bekäme ich da auch Fleisch in der Box zugeschickt?
Ja, auf jeden Fall. Das wechselt auch jede Woche. Also es gibt jetzt nicht nur 30 feste Gerichte, sondern es gibt jede Woche eine Auswahl an Gerichten für verschiedene Geschmacksrichtungen. Also ich denke, da ist für alle Geschmäcker was dabei.
Ja, wenn ich mir das jetzt bestelle, dann kriege ich ja 100 Pro mit Besenwagen ein bisschen Discount, oder?
Genau. mit dem Code Besenwagen gibt es insgesamt 60 Euro Rabatt auf die ersten 4 Bestellungen. Also du kriegst erst 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite, 10 Euro auf die dritte und dann nochmal 10 Euro auf die vierte Box. Also du hast dann für die ersten 4 Bestellungen, die du da machst, jeweils einen Rabatt. Und wie das genau funktioniert und einen Link direkt zu HelloFresh findet man auch jetzt hier in den Shownotes zu der Folge.
Ja, alright. Klingt so, als wäre HelloFresh dann auch bald im Fonsi-Haushalt vertreten. Ja, Jungs.
Was geht bei euch?
Keine Ahnung, ey. Es regnet die ganze Zeit und ich versuche laufen zu gehen. So. Klappt halbwegs, aber macht gar keinen
Hab
Bock eigentlich.
Habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht.
Ja?
Ja, nur drüber nachgedacht.
Ich habe keinen Bock mehr.
Ja, kann halt nicht jeder Gravel-Profi sein.
Ja, genau. Als Gravel-Profi hängst du halt jetzt für ein paar Wochen in Portugal ab. Könnte auf jeden Fall auch schlimmer sein.
Ja, trainierst du da auch oder machst du einfach nur Urlaub?
Schon Homeoffice. Also ich hab jetzt gefühlt mehr zu tun als vorher. Aber irgendwie auch so ein paar Sachen für nächstes Jahr anstehen, ein paar Veränderungen. Da wird es in Zukunft auch ein paar News geben, denke ich mal. Und genau, von daher ist reichlich zu tun, irgendwie viele Videokonferenzen und pipapo, aber ist natürlich angenehmer bei jetzt gerade 30 Grad draußen, war gerade eine Runde Radfahren und ja, man muss ein bisschen aufpassen, die Autofahrer sind hier nicht ganz so gut gewöhnt an RadfahrerInnen, aber ja, ich fühle mich einigermaßen sicher, weil ich jetzt, kennst von Garmin dieses Rücklicht, was so blinkt und dieser Radar, der dir auf dem Computer anzeigt, wann ein Auto kommt, der ist hier Dauerbeleuchtung. Also der ist nur noch rot.
Wo?
Und
auch auf Gravel-Strecken.
Na, ich mache hier so einen Mix. Ich habe ein Straßenrad mit und 32er Reifen drauf.
Und also ein Gravelrad.
Nee, das ist schon noch das Straßenrad. Andi, irgendwann, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr ein richtiges Gravel-Rennen. Wer weiß. Und dann lade ich dich dazu ein und dann fährst du einfach mal mit deinem Straßenrad mit 32er Reifen und dann kannst du am Ende des Tages sagen, ob das so geil war. nee, aber hier ist ganz cool. Wir sind ein bisschen südlicher von Lissabon. So über die Brücke rüber in, wie heißt das hier? Ich vergesse das immer. Carniche oder so?
Schreib dir das besser mal auf und mach das in irgendwie auf so einen Zettel und den dann immer bei dir trägst.
In Caparica sind wir. Ich versuche surfen zu lernen, damit ich einen Grund habe, mir ein Auto zu holen mit einem Surfbrett oben auf dem Dach. Und ja.
Kauf dir ein Longboard dann auch, bitte. Das.
Ach, ja. Ja, genau, damit fahre ich über das Tempelhofer Feld dann.
Bin ich ein Riesenfan von. Ja, Portugal war ich noch nie. Ich glaube, ich war in Europa schon so gut wie überall, aber Portugal ist mich noch nicht hin verschlagen.
Ja, ich war sonst immer in der Algarve für die Rundfahrt da und bin das erste Mal auch in Lissabon und in der Ecke hier. Ja, es ist halt südlich, ne? Wir sind mit Auto hergefahren, das ist schon sehr, sehr weit, muss ich sagen. Und wir haben auch eine Nacht, also wir haben wir sind zu zweit hier, ich hatte Rad mit und noch ein Surfbrett, nicht mein Surfbrett, und haben dann die erste Nacht im Hotel gepennt auf der Herfahrt. Die zweite Nacht dachten wir, ja komm, sparen wir uns das Geld, schlafen wir im Auto ein paar Stunden. Haben dann hinten mein Fahrrad auf die Rücksitze gelehnt, weil ich habe ja nur ein Kombi, auf die Vordersitze gemacht, also auf den Beifahrersitz und Fahrersitz. Dann die Taschen übereinander links gestapelt und da haben wir uns quasi zu zweit hinten in den Kofferraum reingelegt.
Und mit dem Surfbrett zugedeckt.
Und das Surfbrett lag so links über mir. Dann kann man sich vorstellen, da ist ja nicht mehr allzu viel Platz gewesen. Es war sehr, sehr beengt. Ging auch, aber sehr unbequem.
Ich habe so eine kleine Aktivitätsempfehlung für Leute, die vielleicht eher so in Süddeutschland wohnen oder sogar in der Schweiz. Denn
Skifahren.
Nee, es geht um Zirkus. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, Beat Breu, Ex-Schweizer Radstar, mittlerweile 63 Jahre alt, und der hat ja so alles Mögliche irgendwie, wie war das, hat mal ein Bordell gehabt, und aber sein Lebenstraum war ein Zirkus, und dann wollte er irgendwie 2019 einen Zirkus eröffnen. Und das ist dann so in die Binsen gegangen, und ich habe jetzt einen neuen Artikel in diesem in dieser lustigen Schweizer Zeitung, die oft über so Radprofis und Boulevard berichtet, gefunden. Erstmal schon mal, warum der Zirkus untergegangen ist. Geiler Satz mal wieder. Zitat, fehlende Zuschauer, Streit mit dem Zirkusvermieter, Gerüchte über Sexorgien in der Manege, Lügen, Intrigen und gegenseitige Vorwürfe. 13 Tage hat es nur gehalten. 13 Tage gab es Vorstellungen da, dann wurde das Ding dicht gemacht. Naja, Beat Breu ist halt schon einer von den Zähren und hat sich jetzt wieder so ein Zirkuszelt selber gekauft. Er hat jetzt ein eigenes Zelt, hat alles neu gemacht, und scheinbar wurde es jetzt auch abgenommen und wird nicht dicht gemacht. Und vom 15. November bis zum 2. Januar ist das in Ebnat-Kappel in der Schweiz. Macht er die Türen auf. Beat Breu mit seinem eigenen Zirkus.
Hört sich ja an, als ob das ein Besuch wert wäre.
Ja, ich habe noch ein gutes Zitat, warte. Ja, er macht natürlich auch selber eine Nummer in der Manege. Er ist nicht nur Direktor, sondern macht dann auch eine Nummer. Und,
eine Live-Sex-Show.
Das könnte jetzt noch verfänglicher werden, als es eh schon ist, wenn du jetzt hörst, dass die Nummer mit einem Esel ist. Zitat, manchmal ist allerdings nicht ganz klar, wer der Esel ist, aber wir sind bereit, es wird gut.
Ja, danke für eine halbe Ausgabe, was macht eigentlich,
ja,
oder die Fortsetzung.
Also ich bin weiterhin offen.
Ich hätte nämlich
offen.
Sonst gefragt, was macht eigentlich die Kategorie, was macht eigentlich?
Ich bin weiterhin offen für Empfehlungen, ich gucke auch immer mal wieder nach, wenn mir einer einfällt, aber irgendwie haben wir die lustigen relativ schnell abgehakt und alles, was ich finde, bleibt weiterhin relativ lahm und ist dieser Kategorie nicht würdig bis jetzt.
Ja, Paul, da hast du eigentlich eine gute Entscheidung getroffen, Gravel-Profi zu werden, nachdem du retired bist.
Ja, vielleicht kommt das mit dem Zirkus ja auch noch.
Apropos, habt ihr diese Abschlussfahrt von Mitch Docker gesehen.
Ja, aber
ich habe es erst gesehen, nachdem du es mir geschickt hast, und sieht ziemlich geil aus.
Sehr witzig, der hat ja jetzt sein letztes Rennen, ich glaube Paris-Roubaix war sein letztes Rennen, oder?
Ja, genau. Ja.
Und ist ein australischer Radprofi von Team EF. Und der hat eine Abschiedsfahrt gemacht in Girona mit allen möglichen Freunden und auch vielen Radprofis, die da mitgefahren sind. Und die sind alle in so Retro-Trikots gefahren. Und wer hatte das beste Trikot angehabt?
Ja. Mitch Docker?
Nein, war ein Luke Durbridge Telekom-Trikot.
Der Dicke war Luke Durbridge?
Ja, ein komplettes Telekom. Der hatte sogar noch Telekom, Team Telekom-Kit an.
Ja, aber war der nicht, sah er nicht ziemlich kräftig aus auf dem Bild da?
Ja, das ist ja jetzt auch schon eine Woche Winterpause, ne?
Muss ich mir nochmal anschauen.
Ja, ich habe noch ein anderes Ding, hat mir Paddy zugeschickt, unser Freund Paddax, weil wir es hier ja immer von Nachwuchsförderung in Deutschland haben und so weiter, und der hat diese Ostthüringen-Tour begleitet und da vielleicht für alle, die Kids in dem Alter zwischen 11 und 15 haben. Das ist eine Rundfahrt, 3 Etappen plus Prolog für männlich-weibliche U11, männlich-weibliche U13 und weibliche U15. Und Paddy hat da so ein YouTube-Format gemacht, guckt euch das mal an. Und eigentlich mehr so die Info jetzt, schickt da doch nächstes Jahr eure Kids hin. Wer was sucht, wer eine Veranstaltung sucht für Kids, die Bock auf Radsport haben, das ist auf jeden Fall was.
Ist das eine Kinder-Jedermann-Aktion dann, oder was?
Ich nehme mal an. Also da sind schon ziemlich viele so Vereinskids am Start. Ich habe das Video mal angeguckt.
Also ich glaube, das ist ein Lizenzrennen, würde ich sagen. Ich glaube,
Lizenz U11. Also ich, ja, wird auf jeden Fall machbar sein. Entweder da auch eine Tageslizenz zu bekommen oder sein Kind da auch so mitfahren zu lassen. Ich denke mal, in dem Alter haben wir noch keine Hörer, ehrlich gesagt. Deswegen spreche ich jetzt mal die Eltern an.
Ja, wer weiß. Ah gut, aber ja, auf jeden Fall glaube ich Eltern, die Kinder in dem Alter haben.
Definitiv, und, ja.
Also von uns niemand, aber vielleicht der Zuhörerin.
Glücklicherweise von uns niemand.
Hey, Basti, bei dir warte ich noch, ne, darauf, dass du es hier im Podcast verkündest. Dass du in einer Folge einfach so wie so ein Honigkuchenpferd, wie damals, als du quasi verkündet hast, dass du nach Düsseldorf ziehst, dass du genauso da sitzt, dich einfach freust und das dann so einfach erzählt. Auf diesen Tag freue ich mich. Ich glaube, er ist nicht mehr lange weg.
Ich hoffe, dass das demnächst der Fall ist, aber mit einer Katze.
Du willst dir eine Katze holen?
Ich habe schon Bock drauf, ja.
Warum? Also, ja.
Ach, wir haben zu Hause auch schon immer Katzen. Und Katze ist geil, so ein Ruhepol. Legt sich dann abends. Ich will halt auch eine fette Katze eigentlich. So, ja, keine, die so mega Action ist. So.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, das passt schon zu dir.
Fette Katze, ja.
Hey Jungs, wisst ihr was?
Erzähl.
Wir haben jetzt einen englischen Podcast. Ja. Ich will jetzt mal ganz plump Werbung machen.
Echt? Ja. Haben wir wirklich?
Haben wir wirklich. Wir haben es gut gedenglischt.
Tatsächlich montags rausgekommen.
Und jetzt sind wir unter Zugzwang, dass wir quasi das auch wirklich durchziehen müssen.
Ja, ich bin gespannt.
Was manchmal so ein bisschen Problem bei uns ist.
Wer als nächstes kommt.
Falls es Wunschgäste gibt, kann man die uns zusenden.
Am besten auch direkt, wenn man selber Kontakt zu denen hat und die schon fragen kann.
Ja, das würde ich gut finden. Also mir fallen ein paar ein, aber das ist natürlich absurd, einige von denen, aber ja, mal gucken.
Ja, du hast uns ja schon zwei versprochen, Paul.
Genau.
Kümmere dich erstmal um die.
Die zwei will ich auf jeden Fall auch haben.
Ja, du, ich bin dran, aber mehr als irgendwie das Anleiern kann ich auch nicht machen. Das ist das Problem, wenn die Leute zu bekannt sind, hängt da ja Management hinten dran, die Dinge entscheiden. So, und
ja, da kann Andi ja vielleicht intervenieren. Von Management zu Management so.
Ja, ich finde, wir sollten eh erstmal alle KorsofahrerInnen irgendwie vielleicht durcharbeiten. Da sind ja ein paar Leute dabei, die auch bekannt sind.
Ja.
Also
ich find, kein Problem, da arbeitet das Management auch schnell und effektiv.
Ich würde auch sagen, at Ken Sommer, wir suchen noch einen Werbepartner. Wenn wir eh schon hier Kursewerbung machen, ununterbrochen, finde ich, dann darfst du ruhig auch diesen Podcast supporten. Und als nächstes kommt dann Bastis Agentur. Du darfst uns dann auch gerne supporten.
Den Fahrer hatten wir ja schon.
Okay, gut, ja. Argument.
Ja, ja, nee. Also ich bin auf jeden Fall, was heißt dran? Also den, ich glaube, beim Williams-Clan haben wir ganz gute Chancen, aber wir brauchen natürlich auch noch Leute außerhalb von L.A.
Ja, das stimmt,
ja. Ja, danke für die positiven Rückmeldungen auf jeden Fall. Das hat bis jetzt schon Spaß gemacht.
Was hat denn deine Freundin gesagt?
Ja, also ich habe es ja selber erstmal gehört. Ich höre ja tatsächlich unsere Folgen und habe dann auch gemerkt, dass es am Anfang auf jeden Fall noch ein bisschen langsam ist, auch so bei diesen Einleitungstexten, die ich da eingesprochen habe. Vielleicht mache ich das nochmal ein bisschen schneller. Aber hinten raus wird es dann halt auch echt flüssig und das meinte sie auch. So, sie wollte es nicht sagen, aber am Anfang war es noch ein bisschen langsam.
Aber es liegt ja auch einfach an uns. Ja. Wir sind halt auch ein bisschen langsam.
Ja.
Nur nicht auf dem Rad, ne?
Ja, echt? Ja, Leute, wie schon erzählt, beziehungsweise mein kleiner Antrag am Anfang heute, fahren wir heute nicht so weit, sondern nur nach Hürth. Hürth in Streichelzoo. Streichelzoo-Trainingstiere. Fast alle schon am Start gehabt. Sagen wir mal den professionellen Teil davon. Heute noch zum Küken. Zu Juri Hollmann. Hi.
Hey zusammen.
Schönen guten Tag.
Ja, Juri Hollmann, unser Mann bei Movistar. Das ist echt. Wir hatten natürlich noch niemanden aus diesem Team, auch wenn es, glaube ich, noch einen Schweizer gibt, bist du der einzige Deutsche da am Start im Moment, ne?
Bis jetzt, ja. Ich bekomme ja nächstes Jahr Gesellschaft von Max Kanter.
Genau.
Aber ich habe mal eine Frage, bist du eigentlich schon, also auch Soapstar wie der Rest deines Teams? Wir alle Spanier eigentlich.
Hat es gereicht dafür dieses Jahr?
Was meint ihr jetzt? Das... Mit dem Hate oder was?
Nein, Netflix.
Auf Netflix, nee. Also ich wurde echt schon verfilmt. Also was viele gar nicht wissen, eigentlich ist der von Netflix, ist ein Beauftragter dabei und der ist fast das ganze Jahr dabei. Also ich bin ja dieses Jahr eigentlich alle Klassiker gefahren und der ist bei allen Klassikern mit dabei gewesen. Und der macht die kompletten Grand Tours und auch so eine Rennen wie Tour de Suisse, die World Tour Rennen, da ist der von Netflix mit dabei und das wird gefilmt. Und
Also muss ich mir so vorstellen, dass der quasi das Skript schreibt und das ganze Drama, was wir dann bei den Radrennen sehen, ist eigentlich alles fingiert und die haben sich das quasi ausgedacht, damit im Nachhinein im Bus wieder Drama herrschen kann. Ist das so?
Nee, nicht ganz.
Also die Taktik ist von Netflix.
Am Ende ist es eigentlich ziemlich dumm von Netflix, weil man könnte viel, viel mehr zeigen, weil viel mehr gefilmt wird, aber Netflix denkt sich einfach, ja gut, die Leute interessiert nur Giro, Tour, Vuelta. Wir zeigen einfach nur Giro, Tour, Vuelta.
Ja, okay. Ja gut, kurze Erklärung für jeden, der jetzt sich fragt, von was reden die eigentlich? es gibt vom Team Movistar mittlerweile zwei Staffeln, oder?
Ja.
Zwei Staffeln Netflix-Doku-Serie.
Und die dritte kommt auch schon.
Und die dritte kommt. Ich habe tatsächlich die zweite noch nicht gesehen. Ja, und da Movistar ja natürlich eins der spannendsten Teams ist, was so in der Welt rumfährt.
Ist auch eines der meistgehatesten, ja.
Relativ geil. Ja, was heißt gehatet? Es passiert halt einfach viel bei euch.
Und ja, definitiv.
Ihr seid auf jeden Fall eine lustige Truppe. Also bei euch ist immer Drama und bei euch ist auf jeden Fall auch immer Arbeit für die Kommentatoren, weil wenn man euch sieht, man kann immer irgendwas sagen über Movistar. Entweder ist die Taktik, gibt es keine Taktik offensichtlich oder dann versteht man sie manchmal nicht.
Aber es wird halt auch gleich immer was gesagt, ne? Also wenn man es jetzt umnimmt, wenn man jetzt Ineos nimmt, Ineos fährt genauso mit zwei oder drei Liedern zu einer Vuelta, da sagt keiner was, aber wenn wir mit zwei oder drei Liedern hinfahren, dann heißt es, Movistar, wie jedes Jahr, drei Lieder.
Ja, die fahren sich halt nicht ganz so oft hinterher gegenseitig.
Genau.
So.
Die fahren sich nicht ganz so oft hinterher. Ganz so oft hinterher und man kann die Taktik verstehen bei euch manchmal so, da ist einer vorne, der sieht gut aus, aussichtsreich. Ah komm, wir fahren hinten mal trotzdem nach. aber ich mag Movistar, ne? Ich finde das voll sympathisches Team. So ist halt Alejandro Valverde, so, ich weiß nicht, mittlerweile fast 100 Jahre alt, gewinnt immer noch. Ich finde es geil.
Ja, also ich fände es schön, wenn Netflix da wirklich mal die Insights zeigen würde. Also die sind auch im Trainingslager mit dabei. Und was ich halt so schön an diesem Team finde, ist diese familiäre spanische Mentalität. Und wenn da Netflix einfach mal wirklich die Aufnahmen, wo die ganzen Interviews, die bei Netflix eingespielt werden, die sind alle aus dem Trainingslager. Also ich werde jetzt zum Teamcamp fahren und da wird er wieder da sein und da werden dann wieder diese Interviews im Nachhinein gemacht. Und da könnte man theoretisch auch mal die Insights zeigen, welche Seite es auch gibt, dieses Familiäre. Aber das wird halt nicht gezeigt, weil Netflix denkt sich halt, okay, das interessiert nicht. Wir wollen nur das pure Drama haben.
Sprichst du mittlerweile Spanisch?
Ich hatte keine Wahl, ja. Ich spreche inzwischen Spanisch.
Das ist doch gut.
Ja, klasse.
Jetzt ist Hammer. Am Anfang war es schon hart. Also ich bin zum ersten Rennen angereist in Australien und die Fahrer sind bemüht und sprechen teilweise gebrochenes Englisch, aber der Staff spricht halt kein Englisch.
Mhm. Okay.
Und da gab es eigentlich auch eine ganz lustige Story. Da standen wir an der Ampel in Adelaide bei der Tour Down Under. Und es standen ein paar andere Deutsche mit an der Ampel. Ich weiß gar nicht mehr, wer das noch war. Ich glaube, der Österreicher Marco Haller war noch mit an der Ampel. Greipel, Zabel. Und mich hat einer vom Team gefragt, warum ich eine andere Hose anhabe, warum ich keine Teamhose anhabe. Und ich wusste im Leben nicht, wie ich das sagen soll und was ich sagen soll. Und dann habe ich einfach an der Ampel gestikuliert, dass meine Hose gewaschen werden muss. Also habe ich mit meinen Armen und mit meinem Mund eine Waschmaschine nachimitiert.
Kannst du nochmal machen?
Daraufhin hat auf jeden Fall die ganze Fahrertruppe da an der Ampel gut gelacht. Aber der Staff hat verstanden, dass meine Hose gewaschen werden muss.
Okay, und jetzt sag's nochmal in Spanisch.
Oh. Also die Waschmaschine ist lavadora und Seco ist sauber. Also ich würde einfach sagen, mi necesito un pantalón seco y mi pantalón es en lavadora.
Sehr gut.
Ich glaube, ihr habt mich mit meinem Spanisch ganz schön auf den kalten Fuß erwischt, weil im Nachhinein mir ist eingefallen, Seco ist trocken, limpia ist sauber und eigentlich ist es ziemlich simpel, einfach nur mi ropa es limpia, meine Kleidung ist sauber oder mi pantalón. Und ich glaube, ich habe da ganz schöne Scheiße zusammengequatscht. Also wenn ihr das rausschneiden wollt, sage ich auch nicht nein. Wenn das drin lasst, weiß ich, der Erste, der mir schreibt, ist auf jeden Fall Johann Jakobs. Bin ich mir ziemlich sicher, weil der ist auch definitiv fleißiger Besenmagenhörer.
Ja gut, nochmal, ich mache ja sonst immer so zumindest so eine Mini-Vorstellung, dass jetzt mal jeder weiß, wer du überhaupt bist, beziehungsweise wo du herkommst, wie du da dann hinkommst, bevor wir jetzt weiterreden. Das ist natürlich, die letzten 2 Jahre sind die spannenden 2 Jahre für uns. Und da haben wir definitiv noch einige Fragen. Juri ist 22 Jahre alt, 1,85 Meter, 70 Kilo und kommt über das hier im Besenwagen auch schon oft thematisierte Radnet-Team. Über einen Stagiairplatz bei Katusha zu Movistar und wohnt, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon in Hürth?
Ich bin 2018, ein knappes halbes Jahr nach meinem Abi, nach Hürth gezogen.
Woher?
Ursprünglich komme ich aus Berlin, war dann auf der Sportschule in Cottbus. Bis 2018 Frühjahr, war dann für ein halbes Jahr bei meiner Mutter im Erzgebirge. Die kommt ursprünglich auch aus Berlin, ist ins Erzgebirge gezogen, habe da für ein halbes Jahr dann gewohnt und habe dann aber festgestellt, gut, ich kam aus dem Internat, dann wieder zu Hause einzuziehen, hat nicht so gut funktioniert.
Wie kommt man dann auf die Idee, nach Hürth zu ziehen?
Eigentlich wollte ich nicht nach Hürth ziehen, ich wollte nach Köln ziehen, aber finde mal eine Wohnung in Köln. Sodurch hat mir jemand, den ich kenne, für mich die Wohnung besorgt indirekt, beziehungsweise die Wohnung gefunden. Mhm. Und wieso ich nach Köln ziehen wollte, hatte viele Gründe. Ich hatte damals meinen Trainer hier, Ralf Grabsch, definitiv die Trainingsbedingungen mit der Eifel, dem Flachland auch. Es hat sich rumgesprochen, dass man hier gut trainieren kann, gut Radfahren kann. Viele Radfahrer deshalb auch hierher gehen, vorher schon oder hier sind. Und ich bin tatsächlich auch wegen Studium hergegangen, Maschinenbau. Okay. Und hatte da an der FH, an der Fachhochschule in Köln, studiert, nebenbei. Und das war halt so ein Modul über ein USP, wodurch ich strecken konnte. Und genau, deshalb auch. Und ja, auch die Anbindung. Also wenn man überlegt, man ist dicht Belgien, Holland, 2,5 Stunden, 3 Stunden teilweise nur. Die Flughäfen, die 3, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, habe ich mich für hier entschieden.
Und? Ist gut hier,
oder? Ich bin immer noch hier, ja. Also ich bereue es auf keinen Fall. Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, wäre ich den Schritt hierher nicht gegangen, denke ich jetzt, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich denke, ich wäre kein Profi geworden, wenn ich den Schritt nicht gegangen wäre.
Ich kenne über 2 Ecken den Carsten Heister Volkmann.
Ja, echt?
Ja. Also ich kenne ihn persönlich eigentlich gar nicht, aber mein bester Freund kennt ihn, ist mit dem im Team gefahren eine ganze Weile lang.
Und, bei Isaac, oder?
Ja, genau.
Ah, schönsten Trikots, oder?
Auf jeden Fall. Und ich habe auch ein paar Sprachnachrichten weitergeleitet bekommen von ihm gestern. War aber jetzt tatsächlich fast nichts Brauchbares da drin, aber auf jeden Fall geiler Slang. Volkmann Besenwagen sollte man vielleicht auch mal machen. aber der meinte auf jeden Fall zumindest, ich kann dich mal fragen, so nach ein paar Storys aus dem Internat. Da wäre auf jeden Fall ein paar, du wärst kein Kind von Traurigkeit gewesen.
Oh, ja, ich denke, allgemein bin ich sehr ruhig, aber sobald ich anfange, mich wohl zu fühlen, sehr gute Freunde zu haben, eine gute Truppe zu haben, komme ich auch gerne mal aus mir raus. Und ich hatte definitiv eine sehr, sehr gute, wenn nicht sogar meine beste Zeit bis jetzt im Internat in Cottbus. Mhm. Du gehst wirklich durch dick und dünn zusammen. Also du machst, wenn man es jetzt aufs Training bezieht, du fährst am schönsten Tag zusammen, aber du musst auch, wenn du gar keinen Bock hast, bei 5 Stunden im Regen draußen fahren. Oder was wir auch schon getan haben, 5 Stunden auf der Bahn in Cottbus fahren unten, wo es betoniert ist. Und ja, da hat es schon angefangen bei so einen Trainingseinheiten. Wenn wir dann 5 Stunden die Grundlage unten auf der Bahn fahren sollten, sind wir die natürlich, ja, ich glaube, ich bin sie 2-mal wirklich gefahren, richtig. Den Rest hat man sich dann neue Sportarten ausgedacht, die man da unten auf der Bahn treiben kann. Von Longest Lap mit Winterrädern auf der Betonbahn bis wer es schafft, am langsamsten auf der blauen Linie durch die Kurve zu fahren, zu oben an der Bande langziehen. Ohne, also nur festhalten, ohne zu treten. Und dann hing man in der Mitte der Kurve, hat angefangen abzurutschen und der Trainer ist auf die Bahn gekommen. Und dann hat man überlegt, was man jetzt macht. Hochziehen schafft man nicht, also musste man runterrutschen lassen. Da hat es angefangen. Also wir haben echt viel Scheiße da gemacht, definitiv. Gehört, denke ich, aber auch dazu. Aber hat sich meistens eigentlich noch, denke ich, im Rahmen gehalten.
Hast du irgendwelche Mitinsassen gehabt, die man noch kennt dort?
Das hört sich an mit Insassen, wenn es im Gefängnis gewesen wäre.
Ja, definitiv. Leon Heinschke aus meinem Jahrgang.
Ja.
Über mir der Jahrgang Bastian Flicke könnte ein Name sein, Richard Banusch. Mhm. ein Jahrgang drüber ist nochmal Kanter. Und unter mir aus dem Jahrgang ist leider keiner durchgekommen. Eigentlich ist die Quote ja ziemlich gut in Cottbus, wie viel Profis immer durchkommen. Mhm. Ja.
Dein Jahrgang war wieder stark. Ne? Dazwischen, ich glaube, davor war es dann mal nicht so krass.
Aber der 98 war eigentlich in Junioren und so auch noch richtig gut. Die haben auch wieder, ich war der erste Jahrgang, der keine WM-Medaille geholt hat.
Ja. Toll. Aber ich habe ja auch so ein paar... Ich habe ja auch so die ganze Cottbuser Gang bei mir bei LKT gehabt und ich kann es einfach bestätigen mit dem durch dick und dünn gehen und dass man da eine gute Zeit hat. Also das sind alles, die sind auf jeden Fall alle sehr, sehr geprägt aus der Zeit hervorgegangen. Ja.
Es gehen definitiv auch welche, die Profipotenzial haben, packen es einfach mental nicht oder allgemein nicht durch Cottbus. Ja. Und die werden einfach, Fall, ja. Die haben einfach das Talent, Profi zu sein, aber... Ich stelle es einfach auf durch die Grundlageneinheiten oder weiß ich was, durch die Trainerschule alleine teilweise schon. Kummer, Gatzke, wie sie alle hießen.
Das ist so witzig. Erklärt mir bitte mal einer, wie komme ich auf dieses Internat? Was gibt da, Muss ja Einstellungstests geben.
Ich glaube, es ist
sowas,
leider nicht
oder?
Mehr so, wie wir es kennen. Ich glaube, es hat sich auch schon gebessert, weil teilweise sind Sachen passiert, die, glaube ich, du jetzt nicht mehr so machen kannst. Also okay, es waren sehr harte Frauenwitze damit angefangen. Hungerast, man hing an einer Autoscheibe und die Autoscheibe wurde 2 Zentimeter runtergemacht und man wurde mit Erdnussschalen abgeschnipst. Aber man hatte einen Hungerast und hing an der Autoscheibe. Und
da gibt es ja noch viel mehr Geschichten. Das sind alles Dinge, die man hier auch einfach nicht erzählen sollte. Vielleicht, weil es, glaube ich, Folgen haben könnte für einige Beteiligte. aber das ist auf jeden Fall, was ich da alles gehört habe. Da kannst du kannst allein Bücher füllen mit den Sprüchen von den Trainern.
Ja,
das ist Wahnsinn.
Wer hinten fährt, fährt Wasserski.
Ja, die Jungs, die sind zu mir hochgekommen oder ich bin zur LKT gekommen, die können mich tagelang einfach nur mit den Sprüchen der Trainer unterhalten. Also die können auf jeden Satz mit irgendeinem Spruch von einem Trainer antworten eigentlich. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, was ich eigentlich wissen wollte ist, wie, wenn ich jetzt, was weiß ich, wie alt bin, wie alt ist man, wenn man da hingeht? 12? 10? Ist das normale Schule oder so?
Ich war 14, normal 14. Ab der 7. Klasse.
Okay.
Also bist du 12, glaube ich. Ne?
Aber was sind die Auswahlkriterien? Was musst du leisten, dass du auf diese Schule gehen kannst?
Inzwischen muss ich, glaube ich, leider sagen, auch nicht mehr so viel. Ich glaube, du schreibst eine relativ normal nach der Grundschulzeit, schreibst du ja die Schulen, wo du gerne hingehen würdest. Und ich glaube, dass, wenn du das jetzt machst, dass du da hingehen möchtest, dass inzwischen fast jeder angenommen wird. Weil halt so wenig Leute nur noch da auf die Sportschule oder allgemein auf eine Sportschule leider gehen wollen. Bei mir war es damals noch so, das hört sich jetzt an, als wäre ich 30, Mensch. Bei mir war es noch so, dass wirklich so ein richtiger, also erstmal wurdest du so grob gesichtet bei den Radrennen und dann hattest du aber vorher noch einen richtigen Auswahltest mit Liegestütze, Seilspringen, 100 Meter, du musstest die 200 Umdrehungen auf dem Ergo schaffen, so ein Zeug. So ein richtiges Auswahlverfahren. Und dann hast du wirklich gezittert, dass du genommen wirst.
200 Umdrehungen?
Du musstest 200 Umdrehungen auf dem Ergometer schaffen.
Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, ehrlich gesagt.
Das ist schon viel, war ja? aber für mich, ja, das ist schon viel, aber das war für mich gar nicht so, da war ganz anderes Zeug, weil du musstest, glaube ich, du konntest immer Abstriche haben, also so 2, 3 Sachen, glaube ich, nicht schaffen. Die dann aber durch andere Sachen, wo du besonders gut warst, wieder rausholen, wenn ich mich recht entsinne. Aber du hattest zum Beispiel auch, dass du, wenn man sich jetzt typisch dehnt, also jetzt im Stand nach unten mit den Handflächen, war so ein, stand man auf dem Kasten und man musste, glaube ich, mindestens 5 cm minus sein. Mhm. Minus. Und inzwischen, ich bin ziemlich gelenkig, inzwischen kein Problem, aber ja, oder 80 in einer Minute, glaube ich, 80 Wiederholungen Seil springen. Also da war schon krasses Zeug mit dabei.
Auf jeden Fall. Also das wäre jetzt schon mein zweiter Abstrich gewesen. Würdest du es nochmal machen? Würdest du jetzt sagen, okay, wenn du dir das aussuchen könntest, würdest du nochmal an die Sportschule gehen? Oder?
Definitiv. Okay. Definitiv. Also ich glaube, viele, die da waren, man findet, glaube ich, kaum einen, der es bereuen würde. Ich glaube, jeder, der da war, würde im Nachhinein sagen, es war eine geniale Zeit. Weil halt auch, man muss für die Außenstehenden sagen, es sind halt bei uns, wir waren nur die Radsportler und sonst waren noch die Volleyballerinnen mit in unserer Klasse. Das heißt, du hast eine eigene Schulklasse mit anderen Leuten, die nur Rad fahren oder halt Volleyball spielen. Gehst zusammen zur Schule, gehst danach zusammen in der Mensa essen, gehst zusammen trainieren und gehst dann noch mit der anderen Hälfte, die nicht aus Cottbus oder Umgebung kommt, zusammen ins Internat. Also du hast wirklich alles zusammen gemacht und das war einfach ja so cool. Und man hat gelernt, alleine zu leben im Internat. War auf jeden Fall eine super Zeit.
Bevor wir jetzt irgendwie zum Allgemeinen kommen, wie wisst ihr, also wie lange ich Juri eigentlich schon kenne?
Erzähl. Also,
ich will jetzt nicht so rein. Ich weiß nicht, Juri, wir kennen uns ja bestimmt schon seit 2007 oder 2006, wann das war.
Ja. Also, vielleicht oder länger. Du mich vielleicht sogar noch länger, ja. Ich weiß nicht, dann kann ich mich halt nicht mehr erinnern.
Ich glaube, da war ich und Jörn Fahrer, weil damals der in Ostdeutschland, vor allem gerade im Raum Berlin, berüchtigte und berühmte Thorsten Wittig mein Trainer war oder Mentor, wie auch immer. und er zur damaligen Zeit mit deiner Mutter zusammen war. Und ja. Dementsprechend, genau, habe ich dich halt schon so als, ich weiß nicht, wie alt warst du da? Also 2006, wie alt warst du da? 8 oder
sieben.
Was, ne? 7. Da warst du mir zum Teil schon bei den Rennen mit und dann irgendwann hast du angefangen, auch Crossrennen zu fahren. Also wir kennen uns halt echt schon ewig. Ist halt dann so krass.
Ich werde
so
nie vergessen, das war eine deutsche Meisterschaft Cross. Da warst du beim Milram. Da kann ich mich noch an alles erinnern auch. Da war Wille, glaube ich, auch noch dein Trainer, ne?
Ja, oder wir haben so, wir haben, glaube ich, zusammen, also wir haben uns, ich glaube, er hat mich unterstützt noch, ja.
Genau, das, genau, genau.
War das die Meisterschaft, wo Paul mehr gerutscht ist, als dass er gefahren ist?
Nee, das war eine andere Meisterschaft. Doch, das kann sein, dass sie war in
die war Max-Stadt, sehr, sehr kalt. Da habe ich ja, nämlich Max-Stadt, noch eine schlimme Erinnerung unter der Dusche. Ich erinnere mich nicht an viel. Ich erinnere mich an Paul in Milram-Klamotten und an eine kalte Dusche. Das ist alles, woran ich mich an der, von okay, der deutschen Meisterschaft noch erinnere.
Ein bisschen komisch an.
Genau, das war woanders. Das war irgendwo auch unten im Süden. Und da war es, glaube ich, minus 15 Grad oder minus 18 Grad. So absurd kalt einfach.
Ja.
Ich glaube, da bin ich aufs Podium gefahren. Da konnte ich meine Hände nicht mehr bewegen und sowas. Ja. Genau. Ja, aber es ist halt schon krass, wie lange man sich kennt, wenn man dann so deine Entwicklung gesehen hat und auf einmal bist du halt dann Profi geworden. Also wäre dies jetzt auch nochmal Deutsche gefahren. Ist mega weird, wenn man so...
Kann man für mich auch so Sachen weird wie Rudi Selig zum Beispiel. Ich bin damals als kleiner 11-jähriger Junge oder so, oder war vielleicht schon ein bisschen älter, bei Sachen wie Oder-Rundfahrt dabei gewesen. Da war Rudi U23 bei Jenatec, auch im Team von Wille. Und da ist er gegen so Leute wie Bob Jungels gefahren. Und dann ist Rudi Profi geworden und jetzt fahre ich einfach auch mit Rudi noch Radrennen. Das fühlt sich auch schon krass an.
Ja, man kommt auf jeden Fall sehr alt vor dabei, muss ich sagen. Das gleiche hatte ich übrigens auch schon mit Rick Zabel, weil wir sind immer früher, da war ich noch sehr jung, mit Roman Jördens zu irgendwelchen Kriterien gefahren und da hing dann auch Ete rum und da war dann halt dann auch Rick dabei und dann so Jahre später ist man halt dann gegen Rick Radrennen gefahren. Das ist halt so voll komisch und man ist dann selber noch gar nicht so alt, weißt du, wenn man so Kinder auf einmal dann ja selber Profis sind. 35 ist halt dann irgendwie doch schon Alter, ne?
Ja, jetzt frag mal Alejandro Valverde.
Ja, da würde ich mich noch jung fühlen.
Da retiren schon manche Leute, die der als Kind ja, kannte.
Der ist wie ein Dinosaurier, der lebt unter Wasser und der wird alle überleben.
Sag mal, stimmt eigentlich dieses Gerücht, dass er wirklich nach jedem Rennen ein kleines Bier trinkt?
Eigentlich, so was ich so mitbekommen habe, schon so ziemlich, ja. Obwohl, also an sich ja, aber dies Jahr, was echt krass war, vor Olympia war der so krass drauf, also da bin ich echt aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Erstens war der so ausgezehrt und dünn und dann hat er immer nur sein Pollo a Plancha, also das ist Hühnchen von beiden Seiten ohne Öl angebraten und weißen Reis gegessen. Kein Bier mehr, nix und Wasser, weißen Reis und Hühnchen vor Olympia. Also der hat so auf Olympia durchgezogen, ich dachte echt, der kann es packen. Also der kann echt ganz schön durchziehen, wenn der was erreichen will.
Jetzt muss ich mal gerade gucken, was er bei Olympia geworden ist.
Nix groß, der war am ersten Hang schon fast abgehangen.
Also kann man sagen, mit nur Hühnchen und Reis fährst du auch nicht schnell.
Nee, scheinbar braucht er das Bier nach dem Rennen.
Ja, das vielleicht ist auch eine Idee, die man davon ableiten kann.
Ja, ja.
Aber ist er der Einzige bei Movistar oder machen die das alle da nach dem Rennen, Bier trinken?
Ah, nee, das nicht. Aber es gibt schon so ein paar, die das machen. Auch diese Weinmentalität ist ja in Spanien sehr, sehr ausgeprägt bzw. verbreitet, ne?
So nach dem, dass abends beim Essen, meinst du, noch so eine Flasche Wein da steht, ne?
Der Vino, der muss da sein. Und ich denke mir halt, ich bin eine jüngere Generation und ich denke mir halt, dass der Alkohol in den Mengen oder allgemein nicht positiv ist für die Regeneration. Halt da nicht so viel davon. Vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß nicht, aber da wird teilweise schon der ein oder andere Wein während einer Rundfahrt auch getrunken und ja, jedem wie es einem bekommt, ne?
Aber ja, okay, dann, aber das kann natürlich jetzt noch so die Mentalität der Spanier sein.
Ja, ich kenne das auch so.
Ich wollte gerade sagen, das war ja zu meiner Zeit, war das auch noch gang und gäbe, dass du halt einfach standardmäßig einfach eine Flasche Wein da stand, ob die jetzt einer getrunken hat oder nicht, aber die stand halt jeden Abend am Essenstisch der Fahrer. So,
und das, nee, bei uns stand keine mehr, Aber bei uns sind dann, weil wir immer vor den sportlichen Leitern und Mechanikern zum ersten Gang sind, sind unsere Spanier immer den ersten Gang zum Tisch der sportlichen Leitung oder Mechaniker. Und dann direkt mal die Weingaraffen mit rübergenommen oder Weinflaschen und auf den Fahrertisch gestellt. Und bei der Zeit, wo wir fertig waren, saß das Personal nicht, von daher ist es dann auch nie aufgefallen. Aber bei uns konntest du auch immer Alkohol am Tisch finden. Ja, das war auch relativ normal.
Bei uns wird halt auch nachgefragt, wenn keiner dasteht, ne? Aber wir sind halt auch ein traditionelles Team, weil ihr jetzt ja sagt, früher war das so. Du musst ja allgemein auch sagen, dass Movies da eher noch ein traditionelleres Team ist. Und vielleicht ist es halt auch dadurch.
Ja, sag doch mal deinen Eingliederungsprozess. Du kommst da irgendwann hin, vor jetzt ja, ziemlich genau 2 Jahren. Und bist ja noch relativ grün hintern Ohren so, was das internationale Geschäft angeht. Und dann kommst du da als einziger Deutscher mit 20 Jahren zu Movistar. Du sprichst auch erstmal kein Spanisch. Oder hast vielleicht schon mal so ein bisschen angefangen, so, ne? Und hast du noch so Erinnerungen so vom ersten Treffen so von den Leuten, von dem Teammanager vielleicht auch und so weiter? So, wie hast du es dir vorgestellt? Wie war es dann?
Ja, ich war eigentlich hauptsächlich verdammt nervös, weil halt auch einige Größen sind gegangen vorher, Quintana, Carapaz, aber ja, Valverde war noch da und erstmal ist man super nervös. Ich habe einigen Leuten, glaube ich, auch 2 oder 3 Mal guten Tag gesagt, was mir im Nachhinein ein bisschen unangenehm war, weil ich einfach jedem guten Tag sagen wollte, weil ich Angst hatte, dass vielleicht irgendjemand sauer auf mich ist, wenn ich nicht Hallo sage. Also habe ich einfach jeden, den ich einfach gesehen habe, hola, hola, buenos dias. Die Worte konnte ich schon. Und ja, die meisten haben halt gemerkt, okay, der spricht kein Spanisch. Also haben sie probiert, mit mir Englisch zu reden. Weil Werde zum Beispiel nicht, der ist bei Spanisch geblieben. Und ja, unser Teamchef spricht ja auch nur Spanisch. Von daher war es dann teilweise schon schwierig, da zu kommunizieren oder... Ja, man hat sich dann halt einfach an denen gehalten, die auch Englisch sprechen. Wir sind ja relativ viele junge nachgekommen, wo dann viele, viele Englisch konnten. Da ging es dann. Aber so ist natürlich eine Riesenveränderung, wenn man überlegt, ich kam von Radnet und dann kommt man in ein World Tour Team. Ist ja, glaube ich, in jedem World Tour Team so, du hast ja mehr Betreuer als Fahrer und so ein Team ist ja riesig. Das war schon definitiv Wahnsinn, da war ich sehr beeindruckt.
Mit wem hast du als erstes so ein bisschen Freundschaft geschlossen oder dich angenähert?
Der erste, ich war als erstes auf dem Zimmer mit Jürgen Rolands. Mhm. Und der war auch eigentlich immer so am Anfang mein Roomie. Für fast so ziemlich das erste Jahr. Die Klassiker im ersten Jahr. Gutes erste Jahr. War nicht so lang, aber ich hatte das Teamtreffen mit ihm, das Trainingslager. Und dann in Australien war ich auch wieder mit ihm auf dem Zimmer. Und ich wusste von André, dass das Jung ein feiner Kerl ist und einer, von dem man auch viel lernen kann. Ist ja auch ein gestandener Rennfahrer auf jeden Fall. Von daher war er eigentlich so der Erste. Und danach kamen dann halt da die internationalen Jungfahrer. Wie gesagt, mit dem Schweizer Johann Jakobs, der Däne Matthias Norsgaard, der Amerikaner Matthieu Jorgensen.
Okay, ich frage jetzt einfach mal quer rein. Wie hast du die Lopez-Situation wahrgenommen?
Ich habe sie live gesehen.
Im TV.
Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe sie live gesehen. Ich war bei der Tour of Britain, war gerade fertig mit der Vorbelastung, lag im Bett, glaube ich, und ich habe erst die Attacke mitbekommen.
Warte, wir geben kurz Kontext. Das ist die vorletzte Etappe der Vuelta gewesen oder vorvorletzte, irgend sowas in der Richtung.
Zweite, drittletzte, irgendwie sowas. Ja.
Und Movistar hat im Endeffekt 2 Leute vorne in der Gesamtwertung. Es entsteht eine Gruppe und ohne dass irgendjemand anderes dran schuld wäre, ist Miguel Angel Lopez nicht in dieser Gruppe von Gesamtfavoriten, die sich absetzt. Und die Gruppe, in der er dann ist, nimmt so ein bisschen die Beine hoch und fällt zurück. Er fährt erst noch selber hinterher, was aber nicht klappt. Und next thing you see ist, er fährt nicht mehr. Er ist raus und du liest auf Twitter, er sitzt im Teamwagen. Und er liegt in dem Moment auf Platz, auf dem Podium, oder? War er?
Ja, ja, war auf,
war auf drei.
Zur Startetappe war er noch Dritter, ja.
Genau, und Enric Mas ist in dieser Gruppe, die sich abgesetzt hat, auch Movistar. Und er war Vierter, glaube ich, Vierter oder Fünfter und ist halt in dem Moment auf dem Podium. Und ja, jetzt kannst du weitererzählen.
Ja, ich habe ja kein Twitter. Dadurch haben die Tweets, habe ich nur mitbekommen durch Teamkollegen.
Ja, ich denke mal, du hast eine Movistar WhatsApp-Gruppe oder sowas.
Ja, da war Ruhe. Da war okay. Totenstille. Ziemlich lange.
Okay.
Also, da ist keine Nachricht gefallen. Auch eine Woche danach war da noch Totenstille drin.
Alle so.
Ja,
das
genau.
War, das war wahrscheinlich selbst für Movistar-Verhältnisse sehr dramatisch.
Ja, wir wussten halt alle nicht, was abgeht. Keiner wusste, was abgeht. Selbst unsere sportlichen Leiter in England wussten nicht, was los ist. Wir haben es halt mitbekommen und wir so, oh, okay, scheiße, verpokert. Sag ich mal so, kann man jetzt wieder sagen, ja, typisch Movistar, kann aber auch jedem Team passieren, dass du halt mal den Abgang verpasst und die anderen wollen halt nicht mitfahren. Aber dann...
Ist ja auch nicht schlimm gewesen in dem Moment. Okay, fürs Team. Es ist ja halt dann einfach nur ein anderer in der gleichen Position wie vorher.
Nee, Lopez war ja Dritter und Mars war ja schon Zweiter. Ach. Also es wäre gleich geblieben. Er hätte einfach nur seinen Platz verloren, Lopez.
Okay.
Genau. Aber ja, ich dachte dann halt so, mein Gott, okay, scheiße, ärgerlich. Wäre schon cool gewesen, doppeltes Podium, Movistar. Dann wird er jetzt halt Fünfter oder Sechster im Klassement. Selbst wenn er fährt oder wenn er nicht fährt, ist ja egal. Dahinter, die haben ja auch alle Zeit verloren. Ja, und dann auf einmal habe ich auf Pro Cycling Stats, glaube ich, gelesen, dass Movistar Miquel Angel Lopez pulled out. Und da war ich so wie, was, hä? Sondern hat mein Zimmerkollege Matteo Jorgensen mit Twitter angefangen und so, ja, der ist eingestiegen. Und dann haben wir natürlich probiert, unsere sportlichen Leiter zu fragen, was los ist. Die haben aber auch gesagt, ey, ich kann da jetzt keinen anrufen. Wir haben auch keine Ahnung. Und am Ende wussten wir nicht viel mehr als Twitter, vielleicht sogar weniger, um ehrlich zu sein. Waren aber natürlich alle super neugierig, haben gebohrt bei den sportlichen Leitern. Die haben aber natürlich auch nichts mehr gesagt. Und am Ende wussten wir wirklich genauso viel wie jeder, der vom Fernseher saß. Aber wir dachten uns halt nur wieder, ja gut, dass das jetzt bei uns passieren muss. Das war ja wieder klar.
Ist dann im Nachhinein noch irgendwas kommuniziert worden? Oder war es dann einfach so? Also ich meine, es wusste ja jeder relativ schnell, dass dann irgendwie der Vertrag aufgelöst werden sollte. Und
es gab ja zwei Optionen, so wie ich das jetzt verstanden hatte. Der hätte ja auch nicht aufgelöst werden müssen. Ich glaube, man hätte auch einfach so weitermachen können und das halt aussprechen. Aber ich glaube, es war sozusagen ein Vertrauensverlust da, dass man sagt, ey, da sind Leute zwei Wochen für dich, zwei Wochen sind Leute für dich von vorne gefahren. Die haben für dich gearbeitet, alles gegeben. Und weil es halt mal nicht so läuft, klar ist man enttäuscht, kann jeder verstehen, der Sport macht, aber kannst du nicht gleich die ganze Mannschaft hängen lassen und rausgehen. Und da haben wir einfach einen Vertrauensverlust, da weiß ich jetzt nicht, weiß man dann halt nicht, okay, nachher arbeiten die wieder eine Woche für dich und du sagst wieder, ach nö, ich habe keine Lust mehr. Von daher kam es, glaube ich, wirklich mehr von der Teamseite, dass man gesagt hat, das hat keinen Sinn mehr.
Weißt du, warum bei euch immer so viel Drama manchmal ist? Ist das so ein hausgemachtes Problem, weil man sehr vielen Menschen, also sehr vielen Fahrern irgendwie gerecht werden will? Oder weil man sich halt einfach auch nicht so offen angreifbar machen möchte im Vorfeld von einem Rennen, was die Taktik angeht? Weil ihr geht ja sehr, sehr oft mit mehreren Leuten mit einer größeren Spitze in den Rennen rein. Ist ja jetzt nicht nur irgendwie bei den ist ja nicht nur bei den Rundfahrten so, ist ja auch bei den Klassikern zum Teil so.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach eine grundlegende Taktik, wie man ans Rennen rangeht, ne? Die wir da verfolgen. Und an sich hast du ja oft die gleichen sportlichen Leiter. Und die sportlichen Leiter sagen ja, in welche Richtung die Rennen gefahren werden. Und wenn halt da ein sportlicher Leiter die Ansicht hat, dass man so am erfolgreichsten ist, dann wird am Ende bei den Rundfahrten so gefahren, beziehungsweise halt auch bei den Klassikern, wenn es der gleiche ist. Ob es dann immer die richtige ist, ist die Frage, beziehungsweise muss man im Rennen sehen. Aber ja, ich denke, das Drama, allgemein muss man halt auch einfach sagen, würde ich jetzt sagen, dass die zum Beispiel Spanier, Italiener auch einfach temperamentvoller sind, ne? Und dadurch vielleicht teilweise auch mehr Drama entsteht.
Was ja ganz geil ist so für den Radsport, muss man sagen.
Ich finde es auch teilweise nicht schlecht. Also,
was wäre passiert, wenn Valverde noch dabei gewesen wäre? Zusätzlich, der wäre auch noch da vorne gewesen.
Ja.
Ja, jetzt irgendwie mal wieder zu dir. Jetzt 2 Jahre World Tour. Wie siehst du so die Entwicklung deiner eigenen Form? Was waren da Meilensteine? Starte mal da, wo du reingegangen bist und da, wo du, und führ uns mal so über vielleicht 2, 3 Stationen dahin, wo du jetzt bist.
Ja, also eigentlich muss man ja leider grob anfangen und sagen, 2020 war für fast jeden verlorenes Jahr. Mhm. Ne? Am Ende hatte man noch Radrennen, aber ich glaube, viel gewonnen habe ich da nicht. Also ich glaube nicht, dass ich im Jahr 2020, obwohl ich in der World Tour war, einen großen Schritt gemacht habe. Ich bin meine erste große World Tour Rundfahrt gleich im Januar mit Tour Down Under gefahren, was eine super coole Erfahrung war. Und da habe ich definitiv auch einen kleinen Sprung gemacht. Aber dann über die gesamte Corona-Zeit hat man halt auch wieder viel verloren. Ich habe fleißig trainiert, bin hauptsächlich Grundlage gefahren, habe da echt viele Kilometer gemacht, aber so viel intensiv bin ich da nicht gefahren. Und normal, wenn du ja ein World Tour Jahr hinter dir hast, hast du ja so eine Rennhärte und machst nochmal so einen Sprung. Das habe ich halt nicht gemacht. Von daher war 2020 da relativ schwierig. Ich denke, da war mein erster Sprung die Big Bang Tour, wo ich ziemlich solide gefahren bin, wo ich auch selber mal zufrieden war. Und ja, dann war ich den Winter, würde ich sagen, wieder relativ fleißig und habe mich dann von mit den Klassikern angefangen, von Rennen zu Rennen gearbeitet. Bei den Klassikern war ich nie so richtig zufrieden aufgrund von der Position her, weil ich da teilweise noch Probleme habe, was Positionierung angeht und der Positionskampf, vor allem bei den Klassikern. Ich glaube, es ist nirgendwo so schwer wie bei den Klassikern. Hab dann da aber, denke ich, relativ viel mitgenommen. Konnte dann das erste Mal mit dem Team, mit Lopez in Andalusien ein Radrennen mit dem Team gewinnen und eine Rundfahrt. Das war definitiv ein cooles Gefühl. Und habe dann eigentlich von Rundfahrt zu Rundfahrt, denke ich, bin ich besser geworden. Und hatte so ja meine beste Phase bzw. Form. Dann eigentlich so mit der Deutschland-Tour, davor auch Tour of Portugal. Eigentlich auch eine ziemlich gute Form dann noch bei Tour of Britain, wo ich dann ja aber leider bei der ersten Etappe gestürzt bin. Und dann auch noch krank geworden bin. Da denke ich, wäre auch noch was gegangen. Aber eigentlich ging es kontinuierlich gefühlt relativ bergauf, von Rennen zu Rennen mit der Rennhärte.
Ja, du hast ja jetzt auch das Vergnügen gehabt, dein erstes Roubaix fahren zu dürfen, ne? Wie war der Tag für dich?
War echt eine coole Erfahrung. War schön ist das falsche Wort, ne? war verrückt. Jeder von außen sagt, es war episch. Ich glaube, kein Rennfahrer eigentlich, der gefahren ist, würde sagen, es war episch. Jeder Rennfahrer würde eher so sagen, ja, es war verrückt, es war geisteskrank, es war absolut lebensgefährlich, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es hat wehgetan, aber es hat Spaß gemacht.
Ja, selbst Heino ist ein bisschen zurückgerudert dann nachher im Vergleich zu vorher. Das war definitiv ganz witzig. Wo siehst du dich denn dann selber so und in welchem Zeitraum? Hast du eine Vorstellung davon, wo du dich hinentwickeln willst oder wo vielleicht dein Potenzial hingeht?
Ja, es ist schwierig. Ich weiß es selber, um ehrlich zu sein, noch nicht so richtig. Ich dachte immer, ich sehe mich bei den Klassikern. Ich habe ja wie Paul schon angeschnitten hat, ich habe ja auch mit Cross angefangen. Auch Mountainbike bin ich gefahren. Und deshalb dachte ich, okay, ich habe so ein bisschen den Hintergrund. Die Klassiker finde ich ganz cool. Ich bin so der Klassikerfahrer, dachte ich. Habe aber jetzt irgendwie so festgestellt, vom Positionskampf her, aber halt auch von der Statur, fühle ich mich nicht so richtig wie ein Klassikerfahrer. Mhm. Ich fühle mich da zu leicht, zu klein. Mhm. Wenn ich da in der Saison habe ich so meine 68 Kilo, 69 Kilo. Und wenn ich da schon, kann man ja alle nehmen, Wout van Aert, ich könnte jetzt auch die Max Walscheid, kann ich jetzt, ich nehme jetzt mal die Extremen, aber wenn ich neben den fahre, dann, das sind alles so eine Maschinen, die geben mir eine Welle und da fühle ich mich halt nicht so richtig, ich will jetzt nicht sagen konkurrenzfähig, aber da fühle ich mich bei den Rundfahrten besser aufgehoben. Deshalb denke ich im Augenblick, dass ich mich in der Zukunft eher bei den Rundfahrten sehe, die dann aber auch schweres Terrain haben. Und ich wollte auch noch ein bisschen mehr wieder in die Zeitfahren rein investieren selber.
Ja, da warst du früher echt richtig, richtig gut, ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen, verloren gegangen ist das falsche Wort dafür, aber ich glaube, wenn man halt so das ein, zwei Jahre echt schleifen lässt, ne? Also nicht so kontinuierlich dran arbeitet.
Ich habe nichts mehr rein investiert, um ehrlich zu sein.
Außer an Equipment testen und pipapo, dann ist man so schnell im Rückstand mittlerweile, weil genau. U23 war es ja einer der besten, ne?
Ja, U23 nicht, eigentlich Junioren.
Oh ja, Junioren.
Junioren.
Junioren war es Vierter bei der WM.
Da war noch ganz schön was Vierter, los oder? Im Nachhinein. Ja, Vierter.
Mit
8 Sekunden auf Medaille, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege. Und 20 auf Gold. Und dann war halt Stress, weil wir wieder keine Medaille BDR und keine Medaille Cottbus. Und dann ging die Diskussion los, ja, aber der fährt auf einem Fahrrad, das ist von 2011, mit Laufrädern, die sind 4 Jahre alt. Und ja, besseres Material habt ihr nicht und dann aber eine Medaille wollen.
Das stimmt, der kann mir die Diskussion danach noch erinnern, auch im Cottbus. Ja.
Da war ganz schön was los. Ja.
Wie hat dich denn das Team jetzt so eingesetzt und was kriegst du da für ein Feedback? Wie muss man sich das vorstellen?
Also erstmal haben sie mich natürlich mit Vergnügen in die Klassiker reingeschoben.
Wie das so ist, wenn man ins spanische Team reinkommt.
Richtig.
Erklär es mal bitte ganz kurz, wie läuft das bei euch ab für die Klassiker? Wird das irgendwann angesprochen und quasi alle verlassen den Raum?
Freiwillige vor.
du bekommst pro Klassiker bekommst du ein extra Gehalt, wenn du fährst. Nein, das ist ganz normal wie mit allen anderen Rennen. Also du hast eine Rennbesprechung, die Ende des Jahres stattfindet und dann fragen sie dich halt, ob du die Klassiker fahren willst oder nicht. Und ich denke halt mal, dass bei uns da 90% Nein sagen. Und ich habe halt gesagt, ey Leute, wenn ich die Klassiker fahren darf, das ist ein Kindheitstraum, natürlich. Super. Von daher war da der Schritt bei uns relativ leichter, in die Klassiker reinzukommen. Und am Ende denke ich, wenn halt 5 sagen, sie wollen sie fahren und dann fehlen halt noch 2 Fahrer, sind das dann halt so Fahrer, wo sie denken, okay, der würde sich halt ganz gut machen, wie so ein Luis Maas oder ich weiß auch nicht, ob so ein Imanol Erviti immer sagt, dass er sie fahren möchte.
Das hätte ich jetzt nämlich erwartet. Das
ist so der Einzige, aber ich glaube, bei dem ist egal, den schicken die einfach irgendwo hin.
Der ist echt
und er sagt, ja, ich mach's.
MVP bei Movistar auf jeden Fall.
Ja. Aber wie ist denn das, also wird bei euch auch Zeit, Geld und ja, vor allem das beides investiert, damit ihr gutes Equipment habt, damit ihr testet, fahrt ihr vorher hin, schaut euch Sachen an. Also so, dass, wie es bei größeren Teams jetzt Richtung Klassikern der Fall ist? Oder ist es echt so, Jungs, also morgens Flandern, ja, ich würde sagen, fahren wir mal heute nicht 7 Bar, sondern nur 6. Und
ich glaube, ich muss ehrlich sagen, dass es dies Jahr das erste Mal so richtig war, dass so richtig vorher getestet wurde, welches Material ist gut und ja.
Geil.
Das ist wirklich, wir sind tubeless gefahren und sonst wurde sich, man ist 3 Tage vorher hingefahren, ist man noch ein Stück abgefahren und das war's. Aber ja, dieses typische, man fährt vorher hin, Recons und man schaut sich das an, war so nicht.
Ja, vor allem wird auch mehr relevanter, ne? Nächste Jahr in der Tour ist wieder Kopfsteinpflaster.
Ja, ja.
Immer mehr
Rennen. Ja, aber da machen sie ja den Recon, das ist ja Tour, da wird ja dann gemacht.
Ja, aber also ist ja, macht ja auch Sinn, vielleicht Fahrer, die da schnell fahren sollen, vielleicht auch mal zu so einem Rennen zu schicken, um denen das Gefühl dafür zu geben. Ja, aber,
das ist so traditionell wieder, ne?
Gut, ja. Aber interessant.
Jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Allgemeinteil hier. Ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben und eins davon ist passionierter Koch und Hungerast-Experte, Juri Ollmann. Bedingt sich das gegenseitig? So,
gute Beschreibung. Ja, das eine hat ja leider mit dem anderen nicht so viel zu tun. Also man kann ja noch so viel essen vorher. Wenn man da nicht gut isst im Training, dann kriegst du trotzdem Hungerast. Ja, wo fange ich an? Ich koche echt verdammt gerne. Am Anfang war es so ein bisschen gezwungen. Da ich nach Köln gekommen bin, hatte ich kein Internat, keine Mutter, die für mich kocht. Von daher musste ich mir selber Gedanken drüber machen. Man will ja natürlich auch irgendwie gesund kochen, wenn man Sportler ist. Von daher habe ich vorher eine Woche Trainingslager gemacht bei meiner Oma, bevor ich hergezogen bin. Und da so ein bisschen die Basics angelernt.
Geil, Kochtrainingslager bei Oma.
Ja.
Da haben wir auch schon direkt einen Folgentitel, würde ich sagen.
Und so was entwickelt sich ja immer, ne? Mit dem Kochen, ich habe halt Spaß dran gehabt und dann habe ich irgendwann angefangen, Fotos zu machen, hatte ja sogar mal einen Instagram-Kanal, den gibt es sogar auch noch. Allerdings, ich wollte ihn eigentlich löschen, aber irgendwie habe ich nur meinen Account gelöscht, aber nicht das Profil auf Instagram.
Wie du hast einen Food-Influencer?
Ja.
Ja, ich habe ihn leider nicht mehr. Es gibt ihn noch, aber ich habe ihn leider nicht mehr.
Ja du, das
den kannst du doch bestimmt claimen, dass du den zurückbekommst, ja. Oder nicht?
Wenn du mir zeigst, wie das geht, da bin ich nicht so bewandert, leider.
Ja, Google. Also, kennst du?
ja, das kriege ich noch hin.
Aber ich glaube, du bist auch nicht so technikaffin, oder? Kann das sein? Würde ich jetzt vermuten.
Nicht so krass. Nee, nicht so krass. Definitiv nicht. Ja. Kommt vielleicht hast auch du, durch Cottbus, ne?
Hast du einen Computer? Also so ein Laptop?
Ja, sowas habe ich noch. Ich habe auch schon einen Touch-Handy, also kein Tasten-Handy mehr.
Nee, das hätte ich jetzt erwartet, aber ich hätte echt bei dir gedacht so, ey, du hast Smartphone und vielleicht iPad, aber so ein Computer hat man nicht mehr und weiß man eigentlich auch nicht, wie das funktioniert.
Ach so, nee, so schlimm ist es nicht. Also ein bisschen geht schon, aber ich interessiere mich nicht wirklich für, ne? Wenn ich es halt brauche für irgendwas, dann klar, ist eigentlich auch kein Problem dann, aber so, dass ich jetzt da affin bin oder so, ne. Ja.
Gut.
Sportsman Kitchen heißt der Account bei Instagram,
siehst du, wenn man sich mal gefunden. Angucken will.
Den kannte man natürlich schon. Sportsman und dann unterstrich Kitchen.
Ja, so heißt das Buch dann auch, ne?
Genau. Nee, aber da denke ich, ist seitdem halt auch viel passiert, weil das war halt noch relativ am Anfang. Man wird ja auch älter und entwickelt sich weiter. Und ich habe immer noch viel Spaß dran, aber inzwischen mache ich die Fotos nicht mehr. Das lasse ich bleiben. Ich fange lieber schon an zu essen. Ich esse einfach zu gerne.
Okay, sag uns
eine Minute früher anfangen.
Dein aktuelles Lieblingsgericht.
Ich koche verdammt viel. Ich koche im Augenblick sehr gerne relativ orientalisch. Also in die chinesische Richtung, japanische Richtung oder auch in die, also sehr, sehr gewürzreich. Auch in die indische Richtung koche ich im Augenblick verdammt gerne. Ich habe gestern, glaube ich, einen Linsendal gemacht, vorgestern, mit Süßkartoffel, Kürbis, Zwiebel, Knoblauch, roten Linsen, Berglinsen, gut gewürzt, sowas halt. Das ist ich vor allem jetzt zu der Jahreszeit verdammt gerne. Wird einem schön warm.
Würdest du den Besenwagen mal einladen?
Andi sieht aufmerksam aus, auf jeden Fall.
Ja. Andi hört jetzt genau zu.
Sind schon so die Augenbrauen ein bisschen hochgegangen.
Hört sich gut an.
Ist nicht weit
Hast weg. Du schon einen Manager?
Fürs Kochen.
Ja gut, also dann hast du halt echt guten Geschmack, bist so richtig gutes Essen von zu Hause von dir selber gewohnt und dann auf dem Fahrrad die Riegel und Gels, die sind dann einfach scheiße und deswegen kriegst du einen Hungerast oder wie läuft das?
Nee, das hat mich jetzt auch interessiert, ob du dann jetzt für so dein Frühstück oder das, was du halt vorm Sport isst, ob du da genauso mit Leidenschaft deine Gerichte zubereitest oder ob es dann eher so einfach ist, einfach okay, Porridge rein und Abfahrt.
Nee, vorm Training mache ich es eigentlich auch sehr, sehr ordentlich. Also ich mache das in Ruhe, nehme mir meine Zeit, ich mache jeden Morgen meinen Porridge, aber ich koche meinen Porridge immer mit Obst, immer mit verschiedenem Obst, dazu meistens Chia oder Leinsamen, Prise Salz, bisschen Zimt, Trockenfrüchte, Datteln, Feige oder was auch immer. Und dann halt immer noch so Obst, überleg, was sich matcht. Und dann köche ich das Ganze, mache mir in der Zeit mein Espresso, meinen Kaffee. Also ich zelebriere das richtig morgens und dann wird alles sauber gemacht und dann geht's aufs Rad. Also da nehme ich mir auch schon Zeit für.
Andi, würdest du nochmal ein Trainingslager fahren, wenn Juri mit dir mitkommt? Also du machst mit Juri einfach nur so ein kulinarisches Trainingslager. Morgens kulinarisch, dann nach dem Training und zwischendurch noch ein bisschen Radfahren. Das wäre doch genau dein Ding, Paul, oder?
Juri ist nicht der Einzige hier in der Runde, der kochen kann. Das habe ich ähnlich gemacht früher, aber würde mich jetzt trotzdem nicht mehr dazu bewegen, sehr viel mehr Sport zu machen. Oder zumindest mal nicht so viel Sport wie in einem Trainingslager. So.
Ja, Paul.
Aber so eine Art ein Genusslager. Sowas, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Das ist eigentlich nichts anderes wie Kaffeefahrten. Das sind ja auch Genussfahrten, wo man sagt, ich fahre jetzt eine Stunde bis in das Café. Eigentlich fährt man ja die Stunde dann nur, um da einen Kaffee zu trinken und einen Kuchen zu essen. Und dann fährt man ja auch schon wieder heim, um dann zu Hause auch wieder was zu essen.
Deswegen ja, genau, macht man eigentlich auch Sport.
Next Level ist, wenn Leute mit dem Auto dahin kommen, um sich zu treffen.
Das stimmt.
Gibt's auch.
Ja.
Dein schlimmster Hungerast, Abfahrt.
Mein schlimmster war wahrscheinlich echt in Cottbus. Ich hatte, glaube ich, überall jetzt schon einen, wo ich schon mal war. Ich hatte definitiv einen schon in Berlin. Ich hatte schon einen bei meiner Mutter. Hier in Köln auch schon, obwohl ich schon deutlich mehr inzwischen weiß über Ernährung und hier gut koche. Aber wie gesagt, macht das gut Kochen auch nicht aus, ob du leider einen Hungerast bekommst, weil der in Köln war so, ich habe gut gekocht, wusste viel über Ernährung, habe aber nach der Winterpause wieder angefangen zu trainieren und dachte, ich bin genauso gut wie vorher. Nur, dass der Puls halt 20 Schläge höher war und ja, auf einmal war halt der Hungerast da. Weiß auch nicht, wie das kam.
Das ist ein Klassiker.
Ja, das ist die gefährlichste Zeit nach der Pause. Nee, aber mein schlimmster Hungerast war, glaube ich, tatsächlich in Cottbus, auch im Wintertraining. Man muss dazu sagen, die Winterräder, speziell auch meins damals, mein Rad hat so gute 15 Kilo gewogen. Ich hatte eine Unterlenkerschaltung. Also diese, nicht die am Rahmen, sondern schon die richtigen
Stopfen,
wo der Lenkerstopf nochmal ist. Die Hebel hatte ich. Dann hatte ich einen Nabendynamo für meine Lampe vorne. Schwalbe und Plattbar und Dichtmilch zusätzlich. Zwei Pakete in jedem Reifen. Zwei Flaschen. Also mein Rad ist äußerst gut gerollt und war äußerst schnell.
Da, für sowas würde ich gerne mal so eine Werbeanzeige, wie diese Reifenhersteller immer machen. So, dieser Reifen spart 70 Watt. und da dann mal so das Umgekehrte. So, dieses Setup bringt dir zusätzliche 270 Watt, die du leisten musst, dass es rollt.
Ja, nee, auf jeden Fall, das war erst zum Winter in die zweites Jahr Junioren. Ich hatte vorher Pfeifenschuss-Drüsenfieber, war eine Weile krank, mit einem fließenden Übergang zum Bänderriss. Bin wiedergekommen ins Training und der Ehrgeiz war da. Und Cottbus war ja der Klassiker, du fährst 50 Kilometer raus, machst die Wende und fährst alleine zurück. Also in der Gruppe Dreierstaffeln rausfahren, umdrehen und alleine mit 100 Meter Abstand jeder einzeln fährt nach Hause. Und dann willst du den ja vor dir oft auch einholen. War da gut motiviert, hatte den Mann die ganze Zeit in Sichtweite vor mir und bin natürlich verdammt drüber gegangen. Haben nichts gegessen und irgendwann habe ich den schon nicht mehr gesehen. Dann hat es angefangen, dass ich eigentlich nur noch die Pylonen rechts gesehen habe. Dann fährst du eigentlich immer grob von Pylone zu Pylone. Irgendwann denkst du auch nicht mehr so viel. Die Augen werden ein bisschen kleiner. Dann hat es angefangen, dass ich von der Straße abgekommen bin, weil ich so grau war. Dann habe ich immer so alle 300 Meter angehalten, weil ich einfach, es ging einfach nicht mehr. Und du stehst dann da und denkst, ja, warum soll ich jetzt wieder losfahren? Es gibt ja gar keinen Sinn dafür. Also ob ich jetzt hier stehe oder wieder losfahre, bleibe ich lieber hier stehen. Dann hat es angefangen, dunkel zu werden. Und dann hat aber zum Glück einer von den anderen Jungs gesagt, der Hollmann, der ist noch draußen. Dann ist der Trainer, Herr Gatzke, nochmal rausgefahren mit dem Auto und hat mich, das war Richtung Spreewald, Es waren noch dann so 7 Kilometer bis Cottbus, also bis zum Funktionsgebäude, Internat. Und da war noch 2 Kilometer bis zum Ortsschild. Und dann kam mir der weiß-silberne Skoda entgegen, Herr Gatzke. Ja, was los, mein Junge? Brauchst du was zu essen? Ich so, ja, ich brauche was, es geht nicht mehr. Ja, hier, ich hab Gels. Ja, ich so, ja, her damit. Wie viel brauchst du? Ja, alle diese haben, geben sie her. Und wie das immer war in Cottbus, da kann Paul bestimmt auch mitreden, die Gels waren so meistens abgelaufen 2016, 2014. Also desto älter, desto besser. Werden ja nicht schlecht, die Dinger.
Solange die, ja, und dann muss ich, das ist wie beim Wein.
Solange die Verpackung so aussieht,
die so werden Luftballon. Nur besser, die Gels. Und nee, dann musste ich mir tatsächlich, ich glaube, ich habe mir am Ende 4 Gels 6 Kilometer vor zu Hause reingezogen, um die letzten 6 Kilometer durch Cottbus nach Hause zu kommen. Und habe mich dann einfach nochmal eine halbe Stunde im Funktionsgebäude einfach nur sitzen geblieben und auf den Spind, den Schrank vor mir gestarrt und nichts getan, ehe ich mich dann irgendwann dazu bewegt habe, doch noch unter die Dusche zu gehen. Ich glaube, das war so mein schlimmster Hungerast.
Das sind wirklich die Besten. Die, wo man, wie du schon sagst, 300 Meter einfach nur ein paar Kurbelumdrehungen hinbekommt und dann geht's nicht mehr. So, dann fehlt auch der neuromuskuläre, die Ansteuerung komplett und musst einfach wieder rollen lassen oder stehen bleiben. Ha, großartig. Hast du schon mal im Besenwagen gesessen?
Im richtigen Besenwagen, soweit ich weiß, noch nicht.
Das habe ich befürchtet.
Ich saß im Teamauto, saß ich schon mal. Das war dieses Jahr. Unfreiwillig sogar. Ja.
Warum? Warum unfreiwillig? Also.
Es war das Heimrennen von Valverde. Und da hat es ja, das war ja brutal, da hat es ja fast 50 Liter auf dem Quadratmeter geregnet.
Ach ja.
Und meine Aufgabe war, bis oben auf den Berg zu fahren. Und ich hatte ein ziemlich gutes Bein dran. Also ich bin da ziemlich gute Werte gefahren und bis 3 Kilometer vor der Kuppe von vorne fast gefahren, den Berg noch. Und dann haben sie mich aber oben kurz vor Schluss abgehangen und ich bin durch die Abfahrt komplett, weil ich halt naiv war und dachte, ja, ich bin ein guter Abfahrer, ich fahre jetzt in der Abfahrt einfach wieder hin zum Feld und ich nehme keine Regenjacke an. Und dann war ich so unterkühlt nach der Abfahrt und dann wurde ich vom Betreuer, der ist auf die Straße gesprungen, kurz nach der Abfahrt, ich hatte da schon so 3-4 Minuten Rückstand dann, ist auf die Straße gesprungen und hat gesagt, ich muss einsteigen, weil ihm der Betreuer vorher Bescheid gesagt hat, dass ich so gezittert habe und mein nächstes Rennen war Tour de Suisse oder wäre gewesen, ich bin es am Ende nicht gefahren, und da haben sie gesagt, bevor du jetzt krank wirst, steig bitte ins Auto, zieh dich um, konzentrier dich auf Tour de Suisse. Du hast deinen Job getan. Genau. Aber Muss, ich mache sowas oder? Eigentlich nicht gern. Ich fahre eigentlich gerne die Rennen zu Ende.
Muss ja Rundfahrt, oder?
Ja.
Ja.
Ja, Valverde ist mit mir ins Auto gestiegen danach. Das hat sich auch besonders toll angefühlt. Du fährst 80 Kilometer von vorne auf der Windkante, den Berg hoch, alles, was du hast. Und dann sitzt so ein gut gelaunter Valverde so, hey, hombre, hey, muy bien, Und du denkst so, ey, was soll denn der Scheiß? Fahr jetzt Radrennen, ich bin für dich gefahren, jetzt fahr bis zur Ziellinie, du Arsch. Also da war ich echt leicht angesäuert in dem Augenblick, aber er hat es, so wie er es immer macht, sehr gelassen, freundlich, mit Freude genommen.
Hat mich auch gewundert, dass er da ausgestiegen ist. Normalerweise gewinnt er da doch immer mit deutlich Vorsprung.
Auch für Olympia.
Ja, aber ganz ehrlich, die Straßen willst du aber auch nicht im Regen fahren. Da kannst du ja auch einfach direkt, kannst du direkt einen Schlitten nehmen. Das ist sicherer.
Ja. Okay, Juri. Ja. Ich weiß, nee, machen wir nicht teamintern. Innerhalb deiner World Tour-Karriere, welche Fahrer hat dich erstmal am meisten beeindruckt, lustig gewesen? Wen triffst du gern im Feld und warum?
Erstmal ist immer cool, die Trainingskollegen jetzt zu treffen. Also André, Nils, Rick. Wenn man mit denen Rennen fährt, ist immer lustig, immer cool zu sehen. Ansonsten, wenn man jetzt, ich sag mal, in Spanien ist und 2 Deutsche am Start stehen, freut man sich natürlich auch über den anderen Deutschen, der da irgendwo noch ist. Oder deutschsprachigen. Und teilweise auch so die Leute aus Cottbus. Das jetzt einen Leon Heinschke ist oder Max Kanter teilweise auch wenn er 2 Jahre älter ist. Lennart Kemner ist 3 Jahre älter. Genau, auch immer cool.
Wie ist dein Schweizer Teamkollege eigentlich so drauf? Ich glaube, der hört auch Besenwagen.
Ich denke, er hört auch Besenwagen, ja. Für den könnte da den Podcast in 7 verschiedenen Sprachen machen. Und der könnte den Podcast hören. Das ist ziemlich krass.
Klingt gut.
Aber es macht immer wieder Spaß. Wir waren Roomies, glaube ich. Also wir haben uns die Zimmer geteilt für alle Klassiker. Dies Jahr.
Ist ja auch ein halber Belgier mittlerweile, ne?
Ja, hat am Samstag in Belgien geheiratet.
Oh, ja, dann nochmal hier an der Stelle herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Das ist eigentlich schon wieder eine Einladung wert. Ja, liebe Grüße.
Ich hätte vielleicht noch so eine Fahrer-Bingo-Frage. Also mit wem, gibt es einen Fahrer, so, den du so in deiner Kindheit vielleicht so bewundert hast, der jetzt nicht mehr aktiv war zu deiner Zeit, mit dem du gerne zusammen gefahren wärst?
Oh ja, da gibt es einige. Also ich habe allgemein CSC damals als Kind sehr angehimmelt. Das war so meine Zeit. Ich war damals noch bei 211 bei der Tour mit Andy Schleck. Ich war als Kind ein riesen Andy Schleck-Fan. Dann definitiv auch Fabian Cancellara. Und der Deutsche Jens Vogt, ganz klar. Riesende Kämpfermoral. Und ja, was der für einen Kampfgeist hatte, kann sich, glaube ich, jeder eine Scheibe abschneiden.
Und die Trikots waren einfach auch geil.
Das ganze Team war einfach der Hammer CSC. Das war so Nonplusultra.
Kurzer Zwischeneinwurf von wegen Fahrerbingo und so weiter. Wir haben schon für einen internationalen Besenwagen haben wir schon Gastvorschlag Niki Terpstra bekommen. Finde ich auch gut. Ja, gut. Hast du schon was gekocht, Juri?
Nee, ich muss tatsächlich noch was kochen. Ich war ja im Urlaub in Österreich und da habe ich ein paar Knödel mitgebracht. Ich denke, heute wird es Knödel geben.
Nice.
Sehr gut.
Ich mir ein schönes Süppchen machen und dann, genau.
Ja, ich bedanke mich, dass du mitgefahren bist. Endlich mal Movistar im Besenwagen.
Ich dachte, es kommen mehr Movistar-Fragen, um ehrlich zu sein.
Hast du dich schon vorbereitet? Hast du noch ein paar Antworten?
Boah. Da habe ich schon bereit gemacht.
Kannst du
ja, dann beim nächsten Mal, Juri.
Ja, wir wollen dich auch nicht in die Pfanne hauen, ne? Das kann ja auch zum Nachteil dann sein am Ende.
Ja, wir haben
Ey, Mann! Nein, ich hab vor einer Minute habe ich die ganze Zeit was gesagt und keiner hat geantwortet.
Jetzt hören wir dich wieder nicht.
Alter.
Eine Frage hätte ich dann doch noch. Wann fahren die Trainingstiere wieder los mit ihrer Runde? Und kann ich mich dann mal da in den Windschatten reinhängen?
Ich glaube...
Jetzt, wo ihr ein bisschen schlechter drauf seid am Anfang der Vorbereitung.
Ich glaube, also ich bin ja jetzt erstmal weg. Ab dem Wochenende wieder in Spanien. Erstes Teamtreffen. Die anderen Jungs sind bestimmt auch wieder weg. Ich denke aber so Anfang, Mitte November sollten dann hier wieder alle in Köln sein, alle mal wieder eintreffen und dann wird es wieder so losgehen. André ist ja dann Frührentner, der kann ein bisschen früh shoppen gehen und ja, ich denke, dass dann wieder zusammen auf etwas, ja, aber so wie gesagt, ich glaube, wir fahren die ersten Einheiten gar nicht so langsam los. Ich glaube, man denkt wieder, wir sind alle so stark. Ich bin stärker als du. Mal gucken, wer der Stärkere ist. Um dann wieder festzustellen, morgen müssen wir ein bisschen ruhiger machen.
Ja gut, ich habe ja jetzt noch ein paar Wochen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Fang ich jetzt auch direkt mit an. Ich gehe jetzt direkt nochmal zum Sport.
Gute Idee.
Gut, Boys. Nochmal danke, dass du da warst. Wir sehen uns
danke,
auf
hier
der Straße.
Ja. Yeah. Gerne, vielen Dank und dann sehen wir uns ja in Kürze.
Genau, bis dann.
Tschö.
Ciao.